Hallo, hallo, das ist die Wüstewelle. Es ist um 18 Uhr und Wüstewelle hört ihr auf den Frequenzen 96,6, im Kabel auf 97,45 und via Livestream auf der Webseite wüste-welle.de. Hier ist jetzt die Sendung Eine Stimme aus der Menge, die ich jetzt ab Oktober hier senden werde. Es hat leider noch keinen Jingle, aber das werde ich bestimmt fürs nächste Mal im November fertig machen. Und die Eine Stimme aus der Menge ist immer am jeden dritten Mittwoch um 18 Uhr auf der Wüstewelle. Und da werde ich eigentlich ganz spontan ganz flexibel über Kulturen thematisieren, auch Kultur selbst, also im Sinne von Bücher, Filme, Musik, sowas und dann auch so gesellschaftliche Themen und auch manchmal einfach so Diskussionen übers Leben. Und ich werde hier dann manchmal auch Gäste einladen, wie auch heute. Genau, weil in der heutigen Sendung geht es um Sprachen und Kulturen und Musik. Da sind wir noch, das werden wir dann ein bisschen flexibel machen, wie es worüber wir jetzt genauer gesagt sprechen werden. Aber genau, also hier sind heute ich, die Sunny, und auch ein Freund von mir. Magst du dich kurz vorstellen?
Ja, hi Sunny. Ich bin der Matze Ventura Lang. Ich bin 26 Jahre alt, komme hier aus Tübingen, studiere Ethnologie und Philosophie. Bin demnächst mit dem Bachelor fertig. Ich mag sehr Sprachen und habe auch einen Teil meines Lebens im Ausland gelebt. Und ja, also ich stehe auf jeden Fall auf Musik und mache selber Musik.
Genau, und darum geht es auch heute gehen. Darum geht es auch heute, weil Matze hat eigentlich gerade heute ein Single rausgebracht. Und das werden wir auch in der Sendung uns anhören. Aber sonst werden wir halt auch über seinen eigenen Hintergrund sprechen und über Multikulturalität allgemein und auch über Sprachkenntnisse und wie es halt dazu gekommen ist, dass Matze und auch ich viele Sprachen gelernt haben. Und ja, genau, das wird dann ganz flexibel sein. Und zuerst haben wir hier aber ein Lied, das Matze schon vor sieben Jahren geschrieben hat.
Ja, oder? Genau, es ist ein Lied, was vor 7 Jahren rauskam, also als ich zu dem Punkt meines Lebens in Südamerika gelebt habe.
Genau, das heißt Argentinian Tango und gleich nach dem Lied geht es dann weiter mit Matze und mit seinem Hintergrund. Viel Spaß! Genau, und da sind wir wieder. Wie man vielleicht gemerkt hat, habe ich vergessen, mich selbst vorzustellen. Also ich bin die Sunny. Ich studiere auch Ethnologie in Tübingen im 5. Semester und Sinologie im Nebenfach. Und genau, aber ich glaube, heute geht es halt eher nicht um mich, sondern um Matze. Und das war gerade Argentinian Tango, das Matze selbst schon vor 7 Jahren veröffentlicht hat. Und genau, da wollte ich schon fragen, also wie kam es denn dazu, dass du halt angefangen hast, Musik zu machen oder... Wie kommst du denn so zur Musik?
Ich glaube, ich bin halt ziemlich musikalisch aufgewachsen. Obwohl meine Eltern selbst keine Musikinstrumente spielen, ich hatte eine ganz starke Musikreferenz bzw. Musikreferenzen in der Familie und in meiner Umgebung als Kind. Mein Opa beispielsweise war ein größer halt Anhänger vom Blues und auch von diese Musik aus dem Mississippi Delta von den 40er und 50er. Und ich habe halt ganz früh, also von ihm halt, das mitbekommen. Und mein Onkel, der mich zu den ersten Konzerte gebracht hat, war einer, der ganz viel also Rockmusik gehört hat und hört es immer noch. Und für ihn bin ich auch diesbezüglich sehr dankbar, weil schon mit 19 konnte ich schon große Bands, also besuchen und Konzerte mit ihm wie zum Beispiel Kiss oder AC/DC und so weiter, auch damals, als ich noch in Südamerika gelebt habe. Und ja, das war ganz cool. So. Und beide haben mich irgendwie engagiert, selbst mich mehr und mehr in Musik, also irgendwas damit zu machen. Und es war für mich auch manchmal eine Art und Weise, mich auszudrücken halt, und die ich halt nicht in andere Dinge fand. Zum Beispiel, ich konnte nie sehr gut zeichnen, und das Visuelle war nicht wirklich das, was mich gereizt hat, sondern eher halt dieses Spielerische, das, was man hört, also das Auditive. Und deswegen, ich glaube, kam ich halt auf die Musik.
Mhm. Und was ist so die Verbindung dieses Lieds zu deinem Leben, oder warum hast du denn quasi dieses Lied damals geschrieben?
Zu dem Zeitpunkt war ich kurz vor Ende des Abiturs. Also ich bin in Rio geboren, und ich habe auch den größten Teil meiner Kindheit dort verbracht. Zu dem Zeitpunkt war ich kurz vor Ende meines Abiturs. Damals habe ich eine deutsche Auslandsschule besucht. Mein Vater und seine Familie kommen hier aus Baden-Württemberg, aus der Ecke vom Donautal. Und damals ich wusste schon, dass ich zurück wollte nach Europa, aber ich hatte halt viele Fragen offen in meinem Leben. Und es war so, dass ich eine Zeit in Uruguay verbracht habe und auch in Argentinien, in diese Region vom Rio de la Plata. Und das ist eigentlich, Argentinien ist das erste Land, wo ich war, außerhalb von meinem Geburtsland, also außerhalb von Brasilien, schon ein ganz kleines Kind. Und ich glaube, diese Stadt hat so einen Flair, so den ich ganz anders von meiner Heimatstadt Rio, und auch, dass ich selbst so einen Flair, den ich selbst nicht in Europa halt kenne. Und das hat mich sehr genommen halt und auch zum Teil bewegt. Es gab so eine Sache in der Musik vom Tango, obwohl das Lied ja Argentinian Tango heißt. Das hat, ich habe mich halt vom Flair des Tangos inspirieren lassen, obwohl, sagen wir mal so, das Lied an sich hat nicht viel mit Tango zu tun. Aber irgendwie diese düstere Stimmung und mysteriös und gleichzeitig Hafenstadt, Buenos Aires ist eine Hafenstadt, ich weiß nicht, das hat mich alles genommen, und in der Zeit, wo ich dort war, also in der Ecke vom Rio de la Plata, habe ich mich entschieden, mal das Lied zu schreiben. Und vielleicht auch, weil persönlich gesagt, es war eine Phase meines Lebens, wo ich viele Fragezeichen hatte sozusagen und ich nicht wusste, so wie es weitergeht und so weiter, ob ich wieder nach Europa ziehe oder nicht. Und ja, ich glaube, das hat sich in meiner Musik gespiegelt.
Ich weiß, dass du schon in vielen Ländern gewohnt hast, und kannst du vielleicht kurz aufzählen, wo du halt überall schon warst oder wo du halt schon mal vielleicht gewohnt hast oder so?
Wo ich gelebt habe, okay. Hm. Okay, fangen wir mal nach der Reihenfolge an. Also erstmal mein Geburtsland, also Brasilien. Da bin ich geboren, und da habe ich immer noch halt die meiste Zeit meines Lebens verbracht, in Rio de Janeiro. Da kommt meine Mutter her und ihre Familie. Aber ich habe auch, wie gesagt, eine Zeit lang woanders in Lateinamerika gelebt. Also das war eine Entscheidung von mir selbst. Ich wollte raus aus Rio, und ich wusste, dass ich mir vielleicht noch ein Leben in Europa nicht leisten konnte, und gleichzeitig war ich sehr interessiert für die spanische Sprache und wollte auch mein Spanisch verbessern. Deswegen habe ich eine Zeit in Montevideo in Uruguay verbracht, und dann kam ich auch in Kontakt zu dieser Stimmung sozusagen, die es typisch ist von den Städten am Rio de la Plata, was auch zu diesem Lied geführt hat letzten Endes. Aber dann, als ich wieder nach Europa kam, habe ich mich in eine Stadt verliebt, und zwar Lissabon in Portugal. Meine Oma hat ihre Wurzeln in diesem Land, mütterlicherseits. Und damals, ich glaube, es war 2014, bin ich dorthin gezogen. Und es war ein bisschen random, sagen wir mal so. Eigentlich wollte ich nach Deutschland, aber habe ich mich dann doch entschieden, eine Weile in Lissabon zu bleiben und habe mich halt wieder eine Art von Musik, die mich ganz berührt hat, war Fado-Musik und die Literatur, das Essen, die Stadt. Es ist eine ganz witzige Geschichte, weil zu dem Zeitpunkt bin ich halt quasi aus Südamerika mit dem Schiff gefahren. Und ich war sehr auf diese Matrosensache immer noch, also in meinem Kopf. Und vielleicht deswegen auch so random Fact, also quasi ich habe einige Tattoos und meine Tattoos auch sind, die sind eigentlich gar nicht neu, die sind eigentlich aus dieser Zeit und fast alle sind irgendwie mit Motiven, sagen wir so, die irgendwie irgendwas mit der See oder mit Seemänner oder mit Hafenstädte oder mit irgendwas verbunden ist. Mhm. Und wie gesagt, also sowohl Rio als auch Montevideo und Buenos Aires als auch Lissabon sind es quasi Städte am See, sagen wir mal so, am Meer. Und ja, also ich habe eine Zeit dann in Portugal verbracht und letzten Endes kam ich dann wieder zurück nach Deutschland. Ich habe eine Zeit hier verbracht und auch gelebt, als ich noch in der Grundschule war. Diese Zeit hat mich allerdings noch nicht so krass geprägt, also wie zum Beispiel also die Zeit, die ich in Rio verbracht habe oder in Lateinamerika generell. Aber wie gesagt, dann kam ich zurück nach Deutschland. Ich habe hier dann die Mehrheit, also praktisch mein ganzes erwachsenes Leben hier verbracht, also von, sagen wir mal so, von 17, 18 bis jetzt, obwohl inzwischen gab es so ein paar Pitstops. Also ich war, ich habe nicht in diesem Land gelebt, aber das Land hat mich auch krass beeinflusst, sagen wir mal so. Ich habe ich musste halt mein Abitur nachholen und die Zeugnisanerkennung machen und habe an der holländischen Grenze gewohnt. Und dann, obwohl es immer noch Deutschland war, im Münsterland, war es aber so nah an Holland, dass ich quasi jedes Wochenende in Holland war. Und so habe ich auch die holländische Sprache gelernt. Mhm. Dazu gibt es eine witzige Geschichte. Es gab einen Mann, der war immer da mit seinem Hund unterwegs und im selben Ort, also im selben Park, wo ich immer war, und ich habe ihn immer wieder getroffen und öfter saßen wir dann da und manchmal habe ich gemerkt, er wird wahrscheinlich da sein, da habe ich einfach ein Bier gebracht und dann haben wir quasi zusammen Bier getrunken und hat mich immer wieder korrigiert im Holländischen, so dass ich halt quasi einen Ansprechpartner hatte, so. Cool. Und das random am Wochenende, so, ja, stimmt. Ihn bin ich auch dankbar dafür, also obwohl ich gar nicht weiß wirklich, ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt und so, aber es waren so random Sachen, die im Leben passieren, die halt mich dazu geführt haben, irgendwie diese Sprache zu entdecken, so. Aber zuletzt weil mein Vater kommt aus dem Donautal und die Schweiz ist ziemlich nah, wir haben da Schaffhausen in der Nähe und ich konnte halt wegen der Uni, ich habe ein Jahr Erasmus verbracht in Luzern und ich habe mich auch in dieser Stadt verliebt und habe auch ziemlich gute Freunde dort und die Schweiz ist auch vielleicht das letzte Land jetzt, was mich auch massiv beeinflusst hat. Und dann hatte ich wieder Kontakt zu Dialekt und so weiter, das finde ich ganz interessant, weil also ich konnte als Kind, sagen wir mal so, witzigerweise, ich habe immer Hochdeutsch gesprochen eigentlich, aber es gab, mein Hochdeutsch hatte immer so sehr viele schwäbische Züge, so zum Beispiel, ich erinnere mich, ich habe nie das Wort Karotte verwendet, also als ich mich auf Karotten bezogen habe, auf Schwäbisch können wir auch Mohrrübe sagen oder Rüble, und ich erinnere mich dann nach der Grundschule quasi, als ich, ich habe die vierte Klasse, sagen wir mal so, hier verbracht und als ich dann wieder nach Rio zog in der deutschen Auslandsschule, da waren Kinder aus ganz Deutschland und war ein bisschen krass für mich, dass mein Schwäbisch wurde gezwungenermaßen abgewöhnt, weil die zu mir immer gesagt haben, nee, das ist kein richtiges Deutsch, du musst halt Hochdeutsch sprechen, was ich wirklich schade finde. Und dann halt, als ich wieder nach Deutschland kam, dann nach 17 halt, konnte ich wieder das wirklich leben, obwohl ich denke in Tübingen so, dass, weil es sehr international geprägt ist von den Studierenden, so dass wir immer mehr Hochdeutsch sprechen. Aber letzten Endes, als ich in der Schweiz war, durch diesen Kontakt mit dem Schweizerdeutsch und weil das auch eine alemannische Sprache und das alemannische Sprachen sind, ist ja auch natürlich die Frage, was ist eine Sprache, was ist ein Dialekt, konnte ich das irgendwie wieder beleben in mir und ich bin ziemlich glücklich jetzt, dass ich auch wieder Kontakt habe zum Dialekt und irgendwas mich auch, was sehr regional bezogen ist. Mhm.
Ja, ich finde auch Dialekte voll wichtig. Aber was ich bei dir immer richtig inspirierend finde, ist, dass du halt so viele Sprachen kannst. Und zum Beispiel, als wir uns kennengelernt haben, haben wir, glaube ich, schon beim ersten Mal miteinander Schwedisch gesprochen, weil du da Schwedisch gelernt hast.
Und ja, das stimmt.
Auch, genau. Und dann irgendwann haben wir sogar auch versucht, halt zusammen Norwegisch und Schwedisch zu reden, weil du dann auch noch Norwegisch gelernt hast. Und eigentlich hat das ganz gut geklappt.
Genau. Ich finde dieses Interskandinavische ganz witzig. Wie ich auf die schwedische Sprache kam, war auch sehr random. Also ich bin nie nach Skandinavien. Ich habe noch vor, irgendwann mal dort zu leben, so mindestens für ein Jahr. Das ist der Plan, irgendwann mal in die Zukunft.
Mhm.
Aber ich kam auf eine sehr random Art und Weise. Ich habe in Rio habe ich eine Weile so geholfen in so einem Hostel von jemandem, den ich kannte, der das quasi gründen wollte. Und dazu habe ich auch Kontakt gehabt zu vielen Schweden und Schwedinnen. Die Touristen waren halt in Rio zu dem Zeitpunkt und die haben auch gesagt, ja, du kannst schon Deutsch und ich sehe, du bist halt sprachbegeistert, also deswegen, wieso lernst du nicht Schwedisch? Und ich dachte erstmal, ja, warum? Aber irgendwann habe ich mich doch interessiert für die Sprache und dann habe ich es gelernt. Witzigerweise, mein Schwedisch ist etwas verrostet heutzutage. Irgendwann habe ich mich entschieden, doch Norwegisch zu lernen und habe auch den Kurs an der Uni besucht. Und jedes Mal, genau deswegen haben wir das mit dem Interskandinavischen gemacht, weil für die Leute, die es nicht wissen, quasi, wenn man langsam spricht, könnte sich man schon verständigen. So, ich glaube, abgesehen vom Finnischen, was zu einer anderen Sprachfamilie gehört, das kannst du natürlich besser sagen als ich, Sunny. Aber halt, man kann sich schon verständigen und ja, ich habe doch probiert, mit dir halt also auf Schwedisch zu chatten und zu sprechen, aber dann habe ich gemerkt, ich fühle mich doch wohler, wenn ich Norwegisch spreche. Deswegen, aber irgendwie hat es funktioniert, oder?
Ja, total. Also ich glaube, manchmal musste ich das dann so ein bisschen mit Google übersetzen, aber eigentlich nur wirklich ab und zu. Also sonst habe ich das schon immer
verstanden. Ja, es gibt auch die falschen Kognaten, ne? Einige, das Wort für witzig auf Schwedisch bedeutet einfach nur ruhig auf Norwegisch und das kann manchmal zu falsche Interpretationen kommen, so, aber ich glaube, es sind so Kleinigkeiten. Irgendwie finde ich es aber trotzdem witzig, dass selbst wenn ich skandinavische Serien schaue oder so, es gibt Fälle halt, wo es einfach einen Schauspieler oder eine Schauspielerin gibt aus dem Nachbarland und anstatt einfach die andere Sprache zu sprechen, spricht halt der Schauspieler, die Schauspielerin immer noch in der eigenen Sprache und man versteht sich trotzdem.
Ja, zum Beispiel in Skavlan ist es ja auch oft so.
Genau, ja.
Das ist ja eine norwegische Serie.
Ja, Skavlan ist genau. Norweger. Aber ich finde es sehr witzig, dass er hat das gelernt, dass er so Norwegisch spricht, der so neutral ist, dass Schweden das auch verstehen können. So, manchmal passt er sich, ich glaube, er passt sich an gewisse Wörter
ja,
an.
Ja, ich glaube auch.
Aber es ist eine ziemlich coole Sendung, also würde ich auf jeden Fall empfehlen für jemanden, der so eine skandinavische Sprache lernt. Außerdem auch, dass sind viele Künstler da und dass sie reden auch öfters auf Englisch. Das ist so eine Sache, die mich ziemlich genervt hat. Also sowohl in Brasilien als auch in Deutschland mit der Synchronisation. Also das hat mir gar nicht gefallen, also seit Kindesalter. Also ich konnte das irgendwie nicht gucken halt. Und vielleicht war das auch ein Grund, was mich auch zu Sprachen geführt hat, weil irgendwann habe ich gemerkt einfach, dass die Leute halt, die Bewegung des Mundes ist anders halt, als die Bewegung halt, als die Stimme halt, die da rauskommt. Und ich habe irgendwann, ist mir klar geworden, dass was Synchronisation ist und ich habe mich immer gefragt, warum machen sie das? Es wäre ja viel cooler halt, die Stimme zu hören im Original und so. Und ja, ist eine Sache jetzt, die mir wieder eingefallen ist. Also das tatsächlich, das ist schon im sehr frühen Alter passiert. Und es ist auch so eine Interessenssache, wo ich gesagt habe, okay, ich will das jetzt mal im Original hören, weil das vielleicht sagt er was vollkommen anderes und so. Und dann ist ja die Probleme halt bei der Übersetzung. Jede Übersetzung ist ein Verlust. Auf Italienisch. Stimmt. Auf Italienisch gibt es halt den Spruch ogni traduttore è un traditore. Also, dass jeder Übersetzer auch ein Verräter ist, so ein Wortspiel, weil quasi in der Übersetzung verrätst du quasi die Sprache, indem du nie wortwörtlich oder nie den genauen Sinn bringen kannst.
Ja, stimmt, weil Wörter haben ja halt verschiedene Bedeutungen vielleicht oder manchmal gibt es überhaupt nicht irgendein Wort auf irgendwelche Sprache. Ich meine, es gibt ja zum Beispiel im Englischen gibt es ja sogar einige Lehnwörter aus dem Deutschen, wie irgendwie
Und umgekehrt auch. Ja. Sogar mehr englische Wörter ins Deutsche, aber natürlich halt wegen Medien und...
Genau. Vielleicht irgendwelche Wörter wie Wanderlust oder solche...
Schadenfreude.
Ja, genau, Schadenfreude. Dann habe ich auch gerade gedacht. Und...
Ja, ich finde halt, vielleicht auch pandemiebedingt sollte vielleicht die deutsche Sprache mal ein paar finnische Wörter importieren. Ich glaube, das Finnische hat ganz, ganz coole Wörter.
Wie zum Beispiel?
Also du kennst das, also du weißt doch, was mein lieblingsfinnisches Wort ist. Oder ich glaube, wir haben schon mal drüber gesprochen, aber für die Zuhörer und Zuhörerinnen, die das nicht kennen, also es gibt ein ganz cooles Wort auf Finnisch, das heißt Skalsarikennit und... Sunny lacht schon. Ja. Willst du es erklären, was das ist, Sunny? Oder soll ich es machen?
Ich kann es machen. Das bedeutet quasi betrunken werden, alleine, zu Hause, in Unterhosen.
Genau, ja. Also ich habe mal gedacht, also irgendwann, weil ich denke, dass Sprachen können halt nicht einfach so übersetzt werden. Mhm. Und vielleicht halt dafür brauchst du einen Satz auf Deutsch, ne, um dieses Wort zu übersetzen.
Ja, stimmt.
Aber irgendwie trotzdem, es bringt nicht denselben Vibe, sagen wir mal so, wie es bringen würde, wenn ich auf Finnisch gesagt hätte, obwohl ich die Sprache gar nicht kann, aber ich kann es mir gut vorstellen, als ich halt das Wort einfach verwenden würde. Also auf Finnisch halt.
Genau, und dann alle wissen halt, worum es geht.
Ja, genau. Und deswegen dachte ich mir so, falls ich mal ein cooles Wort hätte für ein Tattoo oder so, wäre halt Galsarikennit. Vielleicht alle Finnen, die das gerade hören, denken so, yo, random und komisch, aber ich fand das Konzept interessant, vor allem, dass wenn eine Sprache halt ein Wort entwickelt, um etwas auszudrücken, halt, die ist halt etwas, das halt dafür man einen ganzen Satz braucht in der anderen Sprache.
Genau, das ist auch etwas Kulturelles. Vielleicht fasst es etwas über Finnland zusammen.
Ich weiß nicht. Dafür kenne ich Finnland viel zu wenig, aber es kann natürlich gut möglich sein, dass vielleicht gibt es ein Wort, weil das häufig vorkommt, aber ich glaube... Ja, jeder hat mal diese Tage, wo er ein bisschen blue ist und halt vielleicht mal gern ein Bierchen trinkt, also in
genau,
Unterhose,
alleine zu Hause,
genau.
Stimmt. Wie viele Sprachen kannst du denn so insgesamt und was hat dich quasi dazu gebracht, Sprachen zu lernen oder was war der Grund für dich dabei?
Ich bin schon zweisprachig aufgewachsen, also in meinem Haushalt. Also wenn ich meine, dass ich zweisprachig aufgewachsen bin, ich glaube nie, dass es gibt immer eine Sprache, die ich am besten beherrsche, so wenn man zwei Muttersprachen hat.
Mhm.
Aber die Sache ist halt, ich kann mich nicht an eine Zeit erinnern, in der ich nicht eine dieser beiden Sprachen konnte. Deswegen bezeichne ich mich als Muttersprache in diesen beiden Sprachen halt so.
Mhm.
Und sind zwar halt Deutsch und Portugiesisch halt. Weil sowohl wegen Schule als auch, also für meinen Vater war es sehr wichtig und für seine Familie, dass wir immer in Kontakt wenn mit der deutschen Sprache und bevor ich zur Schule ging, konnte ich auch schon Deutsch. Also sei es halt, ich konnte Lieder verstehen, die man gesungen hat und man hat mit mir auch öfters auf Deutsch gesprochen. Zum Beispiel mein Großvater hat das immer noch gemacht und mein Vater hat immer probiert, meinen Bruder und ich nach Deutschland zu bringen, dass wir halt den Kontakt zur Sprache und zum Land nicht verlieren. Und es war irgendwie witzig, weil ich hatte so einen Bezug zur deutschen Sprache, wie es war so meine Geheimsprache in den ersten Jahren mit meinem Vater halt.
Ja.
Ja, so ich fand auch, dass auf Deutsch könnte ich halt Wörter erfinden, quasi wie es hat sich so wie so eine Tetris-Sprache angefühlt, was ich im Portugiesisch nicht so wirklich konnte halt. Und ich weiß nicht, ich hatte so einen ganz besonderen Bezug zur Sprache. Aber ja, so zurück zur Frage, ja, das Deutsche, das Portugiesische. Danach kam das Englische wegen Schule.
Mhm.
Spanisch kam auch noch mit der Zeit, weil quasi fast alle Nachbarländer sind spanischsprachig, abgesehen von halt Suriname, Guyana und französische Guyana, wo sie bezüglich dann auch Französisch, Englisch und Niederländisch sprechen. Aber deswegen, ich habe auch eine Zeit im Uruguay verbracht und Portugiesisch und Spanisch sind so ähnlich. Dass es ist noch nicht so knapp, noch nicht so wie im Skandinavischen, aber es wäre so fast sowas wie, dass quasi würde ich das langsam sprechen und würde halt spanischsprachiger Mensch mit mir auch langsam sprechen, dass man sich verständigen kann.
Cool.
Ich finde es immer witzig, weil meine Mom haut ab und zu immer wieder Memes raus, wenn sie probiert, Spanisch zu sprechen, weil sie denkt, nee, das ist dasselbe. Und man landet bei einer Sache, die man Portuñol nennt. Und zwar ist es einfach so wie bei diesen falschen Kognaten, dass ein Wort bedeutet ein Ding und es bedeutet was komplett anderes, was vielleicht noch peinlich wäre, so in der anderen Sprache. Kommen so manchmal ein paar Memes raus. Ist das nicht so im Estnischen und im Finnischen auch, dass es so ein paar Wörter gibt, die in der einen Sprache... Was ist die ähnlichste Sprache zum Finnischen?
Also ich denke schon, ja, Estnisch. Oder ich meine, dann gibt es ja diese kleinen Sprachen wie vielleicht Karelisch. Oder
Karelisch,
also, ja. Ja, zum Beispiel, ich habe mal ein Buch auf Karelisch gelesen und das ging, also ich habe nie Karelisch gelernt, aber das ging halt schon, aber ich habe nicht alles verstanden. Ich habe nur so ungefähr den Sinn verstanden. Das war auch so ein Mumin-Buch. Also
man landet wieder bei der Diskussion, was ist halt Sprache und was ist Dialekt.
Ja, stimmt. Aber ich glaube, Karelisch wird schon als Sprache bezeichnet. Ja. Es gibt halt auch ein karelisches Dialekt, aber das ist dann Finnisch.
Gibt es finnische Dialekte? Oder?
Ja, genau. Zum Beispiel, es gibt halt, Karelisch ist auch ein Dialekt vom Finnischen. Aber dann gibt es auch das Karelische, das quasi eine eigene Sprache ist. Und das hat auch, es ist irgendwie so ein bisschen zwischen Finnisch und Russisch, würde ich sagen.
Weil cool, viele Lehnwörter wahrscheinlich vom Russischen halt.
Ja, ich glaube auch, weil manchmal gab es da so Sätze, die ich einfach überhaupt nicht verstanden habe. Und manchmal Sätze, die wie Finnisch klangen.
Das fühle ich auch im Schwäbischen halt, wegen der Grenze halt zu Frankreich sind im Schwäbischen auch viele, viele Wörter.
Ah,
halt.
Okay.
Vor allem im Schweizerdeutsch. Also meine Freunde sagen es immer so, Velo, oder also wenn sie sich auf Fahrrad beziehen. Oder zum Beispiel statt ich fahre wieder zurück, dann fahre ich wieder retour, also wie de retour auf Französisch so zurück.
Ah, ja.
Ja, so viele, viele, viele Sachen halt, die oder ade, selbst in der Schweiz finde ich immer ziemlich cool, wenn die Leute Hallo sagen, die sagen immer Salü, so wie Sally, so wie so Hallo.
Ja.
Ja, genau. Und das, ich glaube, es ist halt die Sache mit dem Raum halt, weil das du so einen Sprachraum und wenn diese Sprachen sich begegnen halt, dass man einfach viele Wörter voneinander nimmt. Mhm. So. Aber ja, zurück zu
den Sprachen.
Ja, genau. Dann kam natürlich das Niederländische. Also da ich fand es immer so eine witzige Sprache. Es hat sich immer so witzig für mich angehört. Und auch ähnlich wie Deutsch. Und dann habe ich gedacht, ich ziehe es durch. Ich lerne das einfach. Mhm. Weil irgendwie die Holländer waren, also die Niederländer waren eine Zeit lang in Brasilien. Während der Kolonialzeit und ich habe mich damals also mit dieser Frage auseinandergesetzt vom niederländischen Einfluss in der brasilianischen Gesellschaft, vor allem im Nordosten des Landes. Und irgendwie, ich weiß nicht, manchmal hatte ich so random Topics in meinem Kopf und ich wollte da das nachgehen und habe ich auch die Sprache gelernt, weil manchmal habe ich auch eine Sprache gelernt, weil ich ein Buch lesen wollte. Also zum Beispiel, das war auch mit dem Französischen so. Ich habe zum Beispiel Niederländisch vor Französisch gelernt und ich erinnere mich, dass Freundinnen und Freunde zu mir gesagt haben, ja, warum Niederländisch und nicht Französisch? Weil viele Leute haben den Eindruck, du sollst dir eine Sprache lernen wegen der Nützlichkeit. Mhm. Und ich glaube gar nicht. Also das kann auch hilfreich sein, aber vor allem musst du einen Bezug haben. Also die erste Frage, wenn du eine Sprache lernen willst, ist warum?
Genau, und halt was für eine Motivation du dafür hast und so.
Genau, und deswegen, ich hatte nicht wirklich die Motivation, Französisch zu lernen zu dem Zeitpunkt. Nicht, weil es nicht interessant ist, also ich finde Französisch echt eine sehr coole Sprache, aber damals, ich hatte nicht wirklich Kontakt. Also all meine Sprachen haben sich so entwickelt, ich saß nicht da und sag so, okay, ich will jetzt Polyglott werden, also ein Mensch, der viele Sprachen kann, sondern es hat sich einfach ergeben halt durch meine Biografie, sagen wir mal so. Und genau, und dann irgendwann kam ich auf die Philosophie. Auch wieder ist ein Einfluss von meinem Onkel, er hat auch Philosophie studiert und ziemlich fanatischer so Rock'n'Roll-Fan und das hat mich sehr beeinflusst halt, wie ich davor schon erwähnt habe und dann, damals hat er viel so französische Philosophie gelesen und so und ich dachte so, es wäre schon mal cool halt diese Bücher im Original zu lesen und deswegen habe ich mich entschieden halt sehr zwecksorientiert, ich will halt gewisse Bücher im Original lesen. Und es sind halt Bücher, die auf Französisch sind, deswegen lerne ich mir diese Sprache halt.
Finde ich cool.
Ja, dann kam noch zuletzt, also wie gesagt, das Schwedische war auch ein bisschen random. Ich dachte so, jo, vielleicht ist es nicht so schwierig. Ich habe immer so eine Faulheitsregel in meinem Kopf, wo ich mir denke so, Wenn ich nicht so viel auf... Ich hatte immer so, ist eine Illusion, ja, also man muss sich immer irgendwie bemühen, auch aus, es kommt nicht aus dem Nichts, dass man mit so einem Pendrive, mit einem USB-Sticker, dass das einfach reinguckt im Gehirn und dann ist die Sprache da.
Ja, leider.
Aber ich hatte das... Ja, aber ich glaube, ich finde es nicht unbedingt leider, weil es hat auch die Freude am Lernen.
Ja, das stimmt auch, so die eigene Selbstentwicklung.
Ja, genau. Ich habe das Gefühl, so wenn ich Sprachen lerne, so wenn ich mir so, boah, jetzt kann ich halt Sätze oder wo, so wenn ich in einer Sprache träumen kann. Neulich habe ich auf Italienisch geträumt und cool. Ich fand das ganz cool. Also ich dachte so, wow,
das
ist jetzt wirklich tief drin in meinem Sein, sagen wir mal so.
Ja.
So cool. Aber ja, dann das Schwedische kam, weil ich dachte, vielleicht ist es halt nicht so schwer, weil es schon in derselben Sprachfamilie ist wie das Deutsche.
Genau.
Ich habe ganz am Anfang festgestellt, nee, ich muss auch Effort also da rein also bringen. Und aber irgendwann habe ich es gelernt. Und dann ist ja diese Sache halt, was heißt eine Sprache zu können? So, ich kann Schwedisch immer noch, also ich kann Podcasts hören und so weiter, aber es ist halt diese Ebenen, also es gibt ja Lesen, ja. Hören, Sprechen und Schreiben halt. Und das Problem ist halt, wenn du eine Sprache lernst, dass du nicht so häufig verwendest, dann irgendwann verrostet das halt. Und manchmal habe ich ein bisschen Schwierigkeiten, das Schwedische zu sprechen, weil ich immer wieder ins Norwegische lande. Ist ja schon wieder ein Problem vom Spracherwerb, dass du landest halt in eine Sprache, halt die... Wenn es eine Sprache ist, die so ähnlich ist wie die Sprache halt, dass du schon kannst, also dann mixt sich das. Ich kenne das, weil ich manchmal ein paar Sessions organisiere auf Portugiesisch, also wo ich sie moderiere halt, und ich merke, viele Leute, die davor Spanisch gelernt haben, sie mischen das immer. Und ich merke es auch normal, weil die Sprachen sind sehr ähnlich und so. Aber ja, Schwedisch, das Norwegische und kam dann irgendwann auch das Italienische. Die Familie von meinem Opa, mütterlicherseits, stammt aus Italien. Also mein Name, Ventura, ist auch ein italienischer Name. Und mein Opa hat, er konnte nicht so wirklich sehr gut Italienisch, auch weil er das von seinen Eltern nicht so hatte. Aber er konnte schon einiges, aber er hat es uns irgendwie nie weitergebracht. Obwohl er sich immer so gern dargestellt hat als so stolzer Italiener, sagen wir mal so. Ich habe viele Aspekte von der Kultur mitbekommen als Kind, weil meine Großeltern haben in derselben Nachbarschaft wie wir gelebt. Und deswegen, meine Mutter musste arbeiten, mein Vater auch. Deswegen war ich öfters halt bei den Großeltern. Da kam auch mein Bezug zum Blues. Ja, so deswegen habe ich mich irgendwann entschieden, halt Italiener zu werden. Also auch vor ein paar Jahren, weil mein Opa hat immer gesagt, ja, du bist auch Italiener, das darfst du nicht vergessen und so weiter und so fort. Und es war für mich ein bisschen random, so, weil ich nicht wirklich so einen krassen Bezug zu dem Land hatte. Aber ja, ich habe dann auch die Sprache gelernt, also vor allem hier in Tübingen, in Kneipen. Also
okay.
Das hilft, also ich denke, Bier ist schon cool, also beim Spracherwerb. So, wenn man vor allem, wenn man ein bisschen schüchtern ist, dann Hauptsache, aber abgesehen vom Bier, so das Wichtige ist halt nicht zu denken halt, dass du keine Fehler machen darfst. Also das ist das Wichtigste so.
Ja, unbedingt, dass man jetzt nicht irgendwie deswegen schüchtern ist, sondern man muss halt immer ein bisschen versuchen. Ich meine ja, ich mache ja auch immer wieder Fehler auf Deutsch und so, auch auf Finnisch, auf meiner eigenen Muttersprache.
Ja, sogar also, ich also.
Genau, was ich auch noch fragen wollte, auf welche Sprache schreibst du denn deine Lieder?
Das ist unterschiedlich. Das ist unterschiedlich, weil es gibt Lieder, die ich geschrieben habe, zum Beispiel auf Portugiesisch, zu einem Zeitpunkt meines Lebens, wo ich mich wohler fühlte halt in dieser Sprache. Heutzutage schreibe ich auf Englisch, weil ich auch viel Musik auf Englisch höre, dann dachte ich mir so, mein Englisch ist ja definitiv nicht perfekt und ich bin auch kein Muttersprachler. Aber trotzdem, ich habe gemerkt, weil ich viele kulturelle Referenzen habe vom englischen Sprachraum, war das auch so, dass sich so ergeben hat. So. Aber ich habe auch Lieder schon auch auf Deutsch geschrieben und vor kurzem habe ich auch neulich ein Lied sogar riskiert mal was auf, ist eine Mischung halt auf Französisch und Englisch halt.
Cool.
Vielleicht kommt es irgendwann raus. Muss noch gucken halt, aber ja, also ich riskiere halt. Ich finde auch Lieder, die Sprachen mischen, auch ganz cool. Also.
Das finde ich richtig cool, weil ich schreibe zum Beispiel manchmal Gedichte und ich schreibe auch auf Finnisch, auf Englisch und ein paar habe ich sogar auf Schwedisch geschrieben, obwohl mein Schwedisch jetzt auch nicht so gut ist. Aber auf Deutsch habe ich irgendwie noch nichts geschrieben. Vielleicht kommt das noch.
Vielleicht kommt es und es ist auf jeden Fall, wenn du ein Bedürfnis danach hast. Also manchmal, irgendwann, ich spiele immer mit Wörtern halt. Und ja, wenn Wörter zu Worte werden, quasi, also die Bedeutung, also Wörter im Kontext. Und manchmal entwickle ich einen Satz in meinem Kopf. Ich finde witzig, weil ein paar Freunde von mir sagen, dein Satzbau auf Deutsch, manchmal bildest du sehr außergewöhnliche Sätze. Und ich glaube, das hat natürlich zu tun, dass ich eine Zeit lang nicht sehr häufig Deutsch gesprochen habe in meinem Leben. Nichtsdestotrotz, auch auf Portugiesisch kommen Leute und sagen, dass mein Satzbau manchmal auch ein bisschen komisch ist, weil ich bin immer so am Dichten in meinem Kopf, dass ich irgendwie einen schönen Satz, er muss sich halt schön für mich klingen. Und das hat auch einen Bezug zur Musik, dass ich probiere halt diese Sätze auch zu verknüpfen halt mit den Liedern, die ich schreibe. Und manchmal kommt ein Satz, zum Beispiel, es war der Fall, dass es kam, so ein schöner Satz in meinem Kopf auf Französisch und ich sage so, okay, jetzt muss ich ein Lied schreiben und deswegen.
Ist doch cool. Genau, und ich habe es deswegen gefragt, weil Matze hat ja heute ein Lied rausgebracht, Rising Sun heißt das, und das wird jetzt die erste, das jetzt werden wir das zum ersten Mal spielen. Rising Sun, genau, jetzt sind wir wieder da und das war Rising Sun von Matze. Und genau, da wollte ich fragen, wie bist du quasi dazu gekommen zu dem Lied oder wie hast du, worum geht's da eigentlich überhaupt?
Dieses Lied habe ich halt, wie gesagt, ich habe seit einer langen Zeit nichts mehr rausgebracht. Seit der Zeit, dass ich, seitdem ich in Deutschland bin, habe ich nie wieder ein Lied rausgebracht. Und ich habe auch erstmal nicht gedacht, ich würde das Lied aufnehmen halt. Es war quasi nach einer Party hier in Tübingen. Ich war ein bisschen angetrunken und manchmal ist es schwierig für mich. Ich finde, ich bin ein ziemlich rationaler Mensch und sehr auf diese logische Ebene basiert. Und wenn es um Dinge geht wie Gefühle und so, das ist manchmal nicht so mein Gegenstandsbereich, wo ich mich als Profi bezeichnen würde. Ist ja die Frage, ob jemand sich da auch als Profi bezeichnen würde oder nicht. Aber
ich auf jeden Fall nicht.
Deswegen halt, ich war so leicht angetrunken und war da halt bei mir im Balkon, also in der Wohnung, und hatte meine Gitarre da. Und manchmal, wenn ich halt über ein paar Dinge grübel, sagen wir mal so, und vor allem mit Gefühlssachen und so weiter, frage ich mich so, ja, wie manchmal ist es einfach besser so in Musik, so, weißt du, wenn du, selbst wenn du gestresst bist oder wenn du so eine Reizüberflutung hast und so, dann es kam irgendwie raus, also einfach die Melodie so, und ich habe einfach halt mit der Sonne im Hintergrund, dann hatte ich diese Idee von der Sonne, wie man mit der Sonne spricht und wenn man sagt, okay, wieso passiert das und wie ist das so zustande gekommen, und ich dachte, es wird immer nur so ein Ding bleiben, was ich mal komponiert habe und so, weil manchmal schreibt man einfach Lieder und lässt das dabei Seite, vor allem, dass ich seit ewig nichts mehr veröffentlicht habe. Aber dann habe ich halt einen Kumpel von mir das gezeigt. Also der ist der guter Kumpel von mir, Valentin, der mich produziert hat. Er ist halt ein ziemlich talentierter Musiker, auch im Bereich vom Hip-Hop. Also wer ihn mal checken will, einfach auf Instagram @BrudiAllen oder auf Spotify könnt ihr auch gern finden, so @BrudiAllen. Und er hat mal gesagt, ja Mann, das Lied ist eigentlich cool, also wir sollten mal was machen. Und er hat halt ein Home-Studio so. Und dann haben wir uns entschieden, das mal zu veröffentlichen, und es war wieder mein Kontakt mit der Musik. Ich glaube, wegen des Studiums auch, war ich eine lange Zeit sehr beschäftigt halt mit der Uni und konnte halt nicht viel halt für die Musik machen. Und es ist halt eine Seite von mir, die ich irgendwie mehr exploren will, sagen wir mal so. Ich habe es immer sehr viel heimlich gemacht, sehr, nicht im Sinne vom Geheimnis, aber so mehr so zu Hause, sehr mehr bei mir so. Und zum Beispiel, als Brudi Allen halt, dieser Kumpel von mir, gesagt hat, dass er das Lied cool fand, dachte ich mir so, ja, warum nicht mal wieder eine Chance geben für Musik und so. Deswegen habe ich ein neues Konzept neulich entwickelt, also mit dem Artwork von einem anderen Kumpel von mir aus Rio, halt ziemlich talentierter Künstler, @TheTomGoldman, Also er hat halt den ganzen Artwork gemacht, also von diesem Lied und für die neuesten Lieder, die demnächst noch kommen werden, wird er auch daran arbeiten. Wir haben halt dieses neue Konzept entwickelt, halt, also Ventura heißt halt mein Name, also von diesem Solo-Projekt. Ich bin auch am Überlegen, ob ich mit Spotify was machen werde. Demnächst wahrscheinlich. Bis jetzt könnt ihr halt meine Lieder wie Argentinien Tango und das andere Lied, neulich jetzt Rising Sun, zumindest erstmal die Radioversion, könnt ihr auf Soundcloud finden bei soundcloud.com/itsmeventura. Soundcloud.com/itsmeventura. Da könnt ihr das halt finden und ja, also ich weiß nicht, es ist halt ein großer Sprung, so wer die Lieder anhört, so die Lieder, die raus sind schon seit über 7 Jahren halt und das jetzt Neues ist so eine neue Phase, die ich ein bisschen exploren will von meinem Leben, also vor allem wie ich mich bezüglich halt der Gefühle ausdrücke, weil manchmal Lieder zu schreiben und zu singen ist einfacher als was einfach in Wörter zu fassen halt, also.
Ja, da hast du unbedingt recht. Warum hattest du denn eigentlich so einen Break von 7 Jahren? Und was ist quasi so, wie ist dein Stil jetzt anders oder wie würdest du das quasi so anders beschreiben?
Ich glaube, es sind viele Dinge passiert in den letzten 7 Jahren. Ich bin ein ganz anderer Mensch halt. Als Teenager habe ich auf jeden Fall Musik gemacht. Ich konnte auch auftreten mit meiner damaligen Band. Wir hießen die Space Junkies halt. Wir konnten halt auftreten halt in eine ganz berühmte Bühne
Cool.
von Rio halt, wo auch ein paar Künstler, die bekannt sind, aufgetreten sind. Wer das kennt, Circo Voador ist eine bekannte Bühne aus der Stadt und irgendwann kam so diese Richtung so Studium und ich musste vieles erleben und sind viele Dinge geschehen. So zum Beispiel, ich wusste damals nicht, dass ich im Autismus-Spektrum bin. Zum Beispiel, das ist eine Sache, die später kam, so in den Laufe der Jahre. So, es sind halt viele Dinge halt, ich habe mich auch selber entdeckt, sagen wir mal. Ich habe mich als Mensch selber, ich bin jetzt bewusster von dem, was ich bin, von woher ich komme, von was ich mag, meine Referenzen. Und viele Sachen waren noch zu diesem Zeitpunkt so vom Argentinian Tango, sagen wir so, under construction so. Nichtsdestotrotz, ich finde es cool halt, also manchmal Leute, die mit Musik arbeiten halt oder generell mit Kunst, wissen halt, wenn man eigene Sachen veröffentlicht, also nach langen Jahren, wenn man das wieder hört, fühlt man sich ein bisschen komisch halt an dabei. Aber ich glaube, das gehört dazu und das ist auch schön, weil man sieht auch den Fortschritt, sagen wir mal so, den persönlichen Fortschritt halt bei der Sache. Und
Ja, stimmt.
ja, also ich glaube, wie ich mich definieren würde jetzt, also ich habe meine, ich will jetzt halt diese mit meiner Rock'n'Roll-Seite mehr auf offener gehen halt. Also ich glaube, es ist Zeit für dass es krachen lässt, musikalisch, sagen wir mal
Wow.
so. Seit immer, also hat mich eine Band ganz krass inspiriert. Also das sind die White Stripes und zu dem Punkt halt zum Beispiel, also Menschen im Spektrum haben eine Sache, die öfters passiert, das heißt, kann passieren, das heißt eine Reizüberflutung, das heißt, wenn man viele Dinge gleichzeitig wahrnimmt und man muss sich halt auf. Und dann ist es einfach zu viel so. Und dann hat man so einen Shutdown und man ist dann erstmal weg und man muss halt Energie aufholen und so. Und darauf bezieht man sich öfters auf Dinge, um diese Energie aufzuholen, die man schon kennt oder die einen beruhigen so. Und von der Band, es gab mal eine DVD, die rauskam, es heißt Under Blackpool Lights. Und diese DVD, als ich bei meiner Oma gelebt habe, die habe ich mir mindestens halt 1.000 Mal angesehen, so.
Wow.
Also, okay, vielleicht 1.000 wäre übertrieben, aber mehr als 100 definitiv. Also, diese Band hat mich sehr geprägt. Also, die Ästhetik, die Gitarren, die Idee vom Konzept 3, weil ich weiß, es hatte irgendwie alles in Ordnung, ne? Also, diese drei Sachen: Rhythm, Melody, Poetry, sorry, Rhythm, Melody, Storytelling, diese Idee halt mit den drei Farben, drei Instrumente, so Gesang, Schlagzeug und Gitarre. Ich weiß nicht, also es waren viele Dinge, die mich. Ich glaube, ich bin so krass nicht, dass ich irgendwie mein Stil einschränken würde, so nur auf ein Ding. Und man sieht auch zum Beispiel, also Jack White ist so einer, ich gehe immer auf seine Konzerte, immer wenn ich seine Konzerte besuchen kann, dann mache ich das.
Cool.
Ich glaube, er macht jetzt, er ging auch in eine andere Richtung, so die White Stripes waren vielleicht mal eine Phase. Aber ich weiß nicht, es gibt eine Sache so in dieser Band, die mich krass beeinflusst haben, vor allem halt dieses, die sind neu, Also quasi, okay, in den 90er und Ende der 90er, Anfang der 2000er, also und auch, ich weiß nicht, also als ich noch ein Teenager war, die waren, sagen wir mal, so eine Band des 21. Jahrhunderts, aber nichtdestotrotz, sie hatten was und das hatte ich von meinem Opa auch immer so diesen Mississippi Delta, so wer auf Blues steht, diesen Robert Johnson, Sache halt, wie zum Beispiel einer meiner Lieblingsalben von Muddy Waters, Electric Mud, also der auch Delta-Musik macht, aber der das mixen konnte noch mit diesen 70er Flair, mit diesen schockierenden Gitarren so. Und es gibt irgendwas, was ziemlich alt ist in deren Musik, die auch gleichzeitig neu ist. Und das ist ein Ding, was ich zu meinen Sachen auch gern bringen würde. So, das ist so old as gold, aber halt reframed irgendwie. Und weiß nicht, also ich glaube, es gibt künstlerisch gesehen, musikalisch, also kein anderes Projekt, das mich so massiv beeinflusst hat wie die White Stripes.
Das finde ich cool. Und das Lied werden wir auch gleich am Ende noch uns anhören. Da bin ich auch ganz gespannt. Ich wollte noch kurz fragen, hast du jetzt schon andere Lieder quasi? Schreibst du gerade jetzt schon auch wieder neue Lieder oder?
Ja, wie erwähnt, ich habe auch neulich zwei Lieder geschrieben und ich habe noch vor ein paar Sachen, die offen geblieben sind, die ich in dem Laufe dieser 7 Jahre auch komponiert habe. Ich will nochmal darauf zugreifen und irgendwie vielleicht so reframe auch irgendwas. Ich weiß nicht, Musik kann auch irgendwas mit eine Bearbeitung, Verarbeitung ein bisschen der Vergangenheit und der Sachen halt, die mit einem geschehen. Und ja, definitiv, ich habe noch vor, irgendwann mal ein Album rauszubringen, mal gucken, ob ich
Wow.
noch dieses Jahr schaffe, aber
Okay.
demnächst auf jeden Fall, bis halt Mitte nächsten Jahres will ich auf jeden Fall mit dem Album rauskommen und wenn nicht, dann schon mit ein paar Singles und so. Ich bin auch mal gucken, vielleicht ins Visuelle auch mal was zu exploren halt in Bezug auf Videoclips oder sowas in der Art. Aber es ist alles noch offen, so ich muss noch gucken halt, also.
Würdest du dann auch Konzerte geben oder?
Das ist ja die Frage, immer gerne so. Eigentlich, ich finde so geile Musik macht man live, aber wenn du als Solokünstler so rauskommst, musst du natürlich also die Leute finden. Aber ich würde sagen, also wenn es den Rahmen dafür gäbe und wenn es die Möglichkeit gibt, gern. Also als ich in der Schweiz war, in Luzern, konnte ich zweimal solo, halt einfach nur mit akustischer Gitarre. Und also es war natürlich, wurde darauf vorbereitet, auf diese Art von Konzert, so nur so One-Man-Show. Aber haben wir auch gemacht, also zweimal. Als ich vor einem Jahr in der Schweiz gelebt habe, das war auch ganz cool. Und ja, so wenn sich die Situation ergibt, also gerne. Also Auftreten ist auch eine meiner größten Leidenschaften, weil da kann ich einfach alles ausschalten und mich auf meine Musik fokussieren und auch was sagen wir so, mein Herz, meine Seele rausschreien will. Und das ist für mich immer eine große Freude.
Cool. Dann hoffe ich, dass du dann vielleicht sogar, vielleicht wird dich jemand nach der Sendung kontaktieren.
Ja, ich
Keine
weiß nicht, mal gucken. So. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Es war mir eine so große Freude. Tag zur Mücke, vielen Dank.
Taxo. Also ja, ich fand es auch richtig cool. Genau, jetzt soll der noch am Ende ein Lied I Force Piranhas an uns anhören. Also von Matzes Lieblingsband, The White Stripes. Genau, und bei meiner Sendung Eine Stimme aus der Menge, da geht wieder weiter nächstes Monat, also im November, wieder der dritte Mittwoch um 18 Uhr. Genau, und diese Sendung kann man auch wieder nachhören auf der Webseite wüste-welle.de. Das gibt es in der Mediathek und wir werden da auch noch einen Beitrag schreiben und das hochladen. Genau, und jetzt kommt noch zum Schluss I Fought Piranhas.